Ja, liebe Gemeinde, was sind uns unsere Kinder wert? Ich kann es euch sagen, 126.000 Euro. Laut Statistischem Bundesamt müssen Eltern für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr rund 126.000 Euro berappen. Darin sind allerdings noch nicht mal Versicherungen und Vorsorgekosten enthalten. Wir haben nicht so viele junge Eltern hier, aber wer jetzt jung ist, der denkt jetzt, ach du meine Güte, hätte ich vorher mal recherchiert, oder? Auch der Verdienstausfall bei Erziehungszeiten ist dabei nicht berücksichtigt. Ich finde schon ganz schön viel Geld. Allerdings kleiner Hinweis, hat man allerdings mehrere Kinder, sollte man gedanklich nicht einfach die 126.000 Euro mit der Zahl der Kinder multiplizieren. Die gute Nachricht ist, jedes weitere Kind wird dann billiger, weil durch das erste Kind schon so ein bisschen Infrastruktur schon da ist. Man hat schon ein Bettchen und man hat schon dieses und jenes. Also man muss sich nochmal alles neu anschaffen. Aber ich sage doch mal Hut ab vor den Ehepaaren, die sich dennoch den Luxus leisten, Kinder zu haben. Vielleicht ist diese Zahl ja mal geeignet dafür, zu sehen, welch unschätzbaren Wert Familien für die Gesellschaft schaffen. Also schon mal rein finanziell. Wobei ich vermute, die wenigsten Eltern lassen sich wirklich von 126.000 Euro schrecken. Zum Glück, wahrscheinlich gibt es in Deutschland sonst noch weniger Kinder, als es so schon gibt. Aber wir wissen es, Kinder haben vor allem einen immateriellen Wert. Was kann zum Beispiel so ein Lächeln eines Kindes alles verändern? Ich wollte heute eigentlich auch eine PowerPoint zeigen, aber wir haben heute niemanden hinten sitzen. Ich habe da von Käthe Kollwitz ein schönes Bild, wollte ich zeigen. Und sie hat da in einem Brief geschrieben an ihre Freundin Hanna Löhnberg, wird niemand kennen, ich kenne sie auch nicht. Sie können gar nicht anders, als wenn das Kind sie anlächelt, zurücklächeln. Dieser Strom von nicht verhaltener, sondern mit Wonne gezeigter Liebe hin zum Kind und zurück vom Kinde, das ist ja was Herrliches. Kinder machen das Leben lebenswert, weil Kinder uns Eltern brauchen und wir ja von ihnen auch etwas zurückbekommen. Jemand anders schrieb mal, also eine Zeitgenossin, über das Muttersein: Die Intensität, die das Leben mit Kindern ausmacht, macht mich auf der einen Seite glücklich und raubt mir doch manchmal die Luft zum Atmen. Ich glaube, dieses Statement gibt wieder, was Eltern mit Kindern fühlen. Kinder zu haben ist wunderschön, aber es ist eben manchmal auch wunderschön anstrengend. Dazu kommt dann, wenn es mal nicht so gut läuft, kommt dann auch manchmal die Zweifel. Bin ich wirklich eine gute Mutter? Bin ich wirklich ein guter Vater? Und was brauchen meine Kinder eigentlich? Im Herbst hörten wir in einem Gottesdienst eine Predigt, die meine Schwester gehalten hat, Ute, über die Notwendigkeit von guter Bindung für unsere Kinder. Bindung beim kleinen Kind entsteht durch eine liebevolle und verlässliche Beziehung. Üblicherweise zuerst mal zwischen Mutter und Kind, aber natürlich dann auch zwischen Vater und Kind. Die Psychologen sagen, dass Bindungsfähigkeit wichtig ist, damit das Kind neugierig die Welt erforschen kann. Das Kind braucht einen sicheren Hafen, so hat es meine Schwester formuliert, damit das Kind den Mut hat, aufzubrechen. Also, dass man wieder den Hafen zurück, dass man weiß, wo ist mein Hafen. Zum Glück hängt die gesunde Entwicklung beim Kind nicht allein an einem prall gefüllten Bankkonto. Sonst gäbe es ja in ärmeren Ländern alles nur unglückliche Kinder. Ist aber scheinbar nicht so, wenn man manchmal dann so in ärmeren Ländern, wer da schon mal gewesen, ich weiß nicht, wer da schon mal gewesen ist, aber dann sieht man, dass die Kinder trotzdem lachen. Also eine gute Bindung für unsere Kinder kann man nicht mit Geld kaufen, weil sie eben auf dem Boden verlässlicher und liebevoller Beziehung wächst. Wie sieht das aber nun mit dem Glauben aus? Zu DDR-Zeit wurde uns erzählt, als wir in der Schule waren, in ein paar Jahren gäbe es keinen einzigen Menschen mehr, welcher an irgendeinen Gott glauben würde. Religion sei bald ausgestorben. Wenn das stimmen würde, es kam, war natürlich aus der kommunistischen Ideologie herkommend, ja. Hat man gesagt, brauchen wir nicht mehr, denn es ist ja alles dann super und wunderschön. Wenn das stimmen würde, bräuchten wir uns über Glaubenserziehung keine Gedanken machen. Aber wir wissen eben besser als die damaligen Agitatoren, die uns sozusagen agitiert hatten zu sozialistischen Zeiten. Dieser Plan geht leider nicht auf. In Wahrheit gibt es keinen religiös cleanen Platz auf dieser Welt. Wir merken ja auch in unserem Land, wie zum Beispiel der Islam in das religiöse Vakuum Europas mehr und mehr stößt. Kirchen schließen, Moscheen werden gebaut. Der westliche Materialismus hat die Menschen glauben lassen, der christliche Glaube sei nicht so wichtig. Wir sehen das heute. Viele Menschen interessieren sich gar nicht mehr für den christlichen Glauben. Nur mit der Aufgabe des christlichen Glaubens nimmt auch die Desorientierung bei den Menschen zu. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Man kann sich kaum noch mit Kippa, also wir tragen ja keine, aber die Juden, auf die Straße trauen. Wo sind wir hingekommen in Deutschland? Wir sehen heute, wie wichtig und lebensnotwendige Werte verdunsten, so wie das Wasser in der Sonne verdunstet. Vielen sind heute die 10 Gebote nicht mehr bekannt. Obwohl solcherlei Werte für eine Gesellschaft unerlässlich sind. Ohne sie wird das Zusammenleben zwischen Menschen gruselig. Wir Menschen brauchen einfach eine glasklare Begründung dafür, warum wir nicht lügen, nicht stehlen, sondern vielmehr das Leben achten sollen. Wir brauchen etwas, das uns lehrt, dankbar zu sein. Und wir brauchen einen religiösen Kompass, damit wir uns im Dschungel religiöser Ansichten zurechtfinden können. Sind uns die Kinder so wertvoll, dass wir bereit sind, ihnen auch in diesen Fragen Orientierung zu geben? Ich erinnere mich noch, als unser ältester Sohn Elias ganz klein war. Vielleicht ein halbes Jahr alt, ich weiß es nicht mehr genau, hatten wir eine Pastorin zu Besuch. Und als sie miterlebte, wie wir bei Tisch Elias beim Tischgebet, da haben wir so die Hände zusammen gemacht bei ihm hier, haben dann miteinander gebetet. Und da drückte sie ihr Unverständnis aus und sagte, er würde doch gar nicht verstehen, was Gebet ist. Und da hat sie natürlich recht. Das versteht er natürlich mit einem halben Jahr, verstehen die Kinder das noch nicht. Nur Elias verstand als Baby auch nicht, warum er alle 2 Tage in die Badewanne musste. Eigenartigerweise stellen wir aber da nicht die Frage. Wahrscheinlich wird sich kein Kind daran erinnern können, wann es sich das erste Mal gewaschen hat. Und genauso sollte es auch sich nicht daran erinnern können, wann es zuerst das erste Mal gebetet hat. Ich will damit sagen, christliche Erziehung beginnt mit der Geburt des Kindes. Wir haben wir hatten es uns zur Angewohnheit gemacht, unsere Kinder von klein auf vor dem Schlafengehen mit Handauflegung sie zu segnen. Und so wurde das für die Kinder ganz selbstverständlich. Sie kannten es gar nicht anders, als dass wir sie gesegnet haben. Und sie werden, glaube ich, auch nicht sagen können, wann sie das erste Mal den Gottesdienst besucht haben, weil sie schon immer mit dabei waren. Uns Eltern hat diese Praxis geholfen, weil wir eben nicht später irgendwann künstlich einen Einstieg in die religiöse Erziehung unserer Kinder finden mussten. Sie gehörte wie ganz selbstverständlich in unser Familienleben hinein. Im 5. Mose 6, 4 bis 7 lesen wir das sogenannte Schma Israel, das jüdische Glaubensbekenntnis. Und da heißt es folgendermaßen: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Hier sehen wir auch schon in diesem Schma Israel, welchen hohen Stellenwert die religiöse Unterweisung der Kinder im Judentum hat. Regelmäßig sollen die Kinder von klein auf Gottes Geschichte über die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten hören. Und so pflanzt sich schon ganz früh in die Herzen der Kinder ein, woher sie kommen und wem sie ihr Leben zu verdanken haben. Ihnen wird klar, sie sind nur deshalb am Leben, weil Gott ihre Vorfahren bewahrte, als sie vor der schweren bewaffneten Armee der Ägypter flohen. Sie leben deshalb, weil er sie durch das Schilfmeer geführt hat. Er war es, der sie in das Land brachte, in dem sie jetzt leben. Deshalb ist es wert, Gott zu lieben. Und das von ganzem Herzen. Das ist die eine Seite der christlichen Erziehung, die dazu gehört. Kinder brauchen verlässliche Informationen über den Glauben. Was Psychologen über die Bindung von Mutter und Kind sagen, gilt auch für die Gottesbeziehung. Kinder sollen schon ganz früh von Gott hören. Ich bin für dich da. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Diese Klarheit in Fragen des Glaubens schenkt Sicherheit. Leider sind heute viele erwachsene Menschen unsicher darin, was sie glauben wollen und sollen. Unsere Gesellschaft ist religiös pluralistisch eingestellt und auch die Kirchen rücken immer zunehmend von klaren biblischen Aussagen ab. Und diese Unsicherheit geben wir unseren Kindern weiter. Und dann wundern wir uns, wenn unsere Kinder keinen klaren Durchblick haben. Somit fehlt diesen Kindern ein zuverlässiger Kompass in geistlichen Fragen. Aber Kinder brauchen eben auch Klarheit in Glaubensfragen. Die Bibel gibt uns auf wichtige Fragen immer wieder klare Antworten. Wir machen sie oft unklar. Die Bibel ist sehr klar. Wir fragen immer, kann es wirklich so sein? So wie die Schlange am Anfang gefragt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das geben wir unseren Kindern weiter. Sollte Gott wirklich gesagt haben? So eine klare Aussage ist zum Beispiel die aus dem Schma Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt neben ihm keinen anderen Gott, der neben ihm stehen sollte. Und das erste Gebot heißt genauso, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn wir solche eindeutigen Aussagen der Bibel aufweichen, weichen wir auch das gute Fundament auf, das uns der Glaube geben will und geben kann. Ein kraftvoller Glaube erwächst nur aus Eindeutigkeit. Unsere Aufgabe ist es, unseren Kindern zu lehren, diese eindeutigen Aussagen zu vertrauen. Denn Kinder, die einen gesunden, fröhlichen Glauben haben, sind weniger anfällig gegenüber Ideologien und destruktiven religiösen Ideen. Was weiter zu einer christlichen Erziehung gehört, lernen wir von Jesus. In allen drei Evangelien, im Matthäus, im Markus und im Lukas-Evangelium, lesen wir die Geschichte, wie Frauen kleine Kinder zu Jesus bringen. Es waren wahrscheinlich Babys, die noch nicht selber laufen konnten. Und die Jünger, wie sie so sind, ja, Männer, glauben, Jesus hätte keine Zeit, sich mit kleinen Kindern abzugeben. Schließlich war er doch in die Welt gekommen, um die Welt zu retten. Was sollen da Kinder? Aber Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann lesen wir weiter im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 16. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Im Griechischen steht für Luthers Übersetzung, sie herzen so viel wie sie in die Arme schließen. Wer ein Kind in die Arme schließt, legt den Kopf des Kindes normalerweise an sein Herz. Sie werden dann zur Herzensangelegenheit. Jesus wurden diese Kinder, die er in seine Arme schloss, zur Herzenssache. Das meint auch Luther, wenn er an dieser Stelle das Wort Herzen wählt. Von daher ist das Wort richtig gewählt. Er herzte sie. Wenn wir am Mittwoch mit dem Kinderprogramm H12 Kids starten, dann gehört das auch mit dazu. Die Kinder, die zu uns kommen, zur eigenen Herzenssache werden zu lassen. Sie ganz anzunehmen, weil Jesus sie auch angenommen hat. Und dann segnete Jesus die Kinder. Das Händeauflegen kennen wir auch. Also zur Konfirmation werden die Hände aufgelegt zum Segen, oder wenn jemand getauft wird, wird auch die Hand aufgelegt und das Kind wird gesegnet oder der Erwachsene wird gesegnet. Wenn beim Segnen die Hände aufgelegt werden, dann spürt derjenige, der gesegnet wird, das gilt jetzt ganz mir. Jetzt bin ich wirklich gemeint. Das ist der Sinn des Händeauflegens. Das bist du. Was ich dir jetzt sage, das ist dir auf dich bezogen. Ich bin gemeint, du bist ausgewählt. Dir gilt jetzt, was gleich gesagt wird. Segnen heißt im Griechischen Eulogia. Wörtlich übersetzt heißt das einfach gute Worte. Jesus hat den Kindern gute, heilsame, persönliche, aber auch ewigkeitsbezogene Worte gesagt. Segensworte sind gehaltvolle Worte, die durch und durch aufbauend sind. Kinder brauchen, dass sie persönlich meinende, aufbauende und ermutigende Worte bekommen. Und wir Christen sollen sie ihnen geben. Christliche Erziehung zu Hause und in der Gemeinde geschieht in diesem Dreiklang. Herzen, segnen, lehren. Herzen, segnen, lehren. Wenn wir am Mittwoch unsere H12-Kids-Kinderprogramm starten, dann sollen uns diese Worte ganz groß werden. Diese drei Worte. Herzen, segnen, lehren. Denn wenn wir darauf achten, dass diese drei Dinge immer wieder vorkommen, werden wir den Kindern gut tun. Und ich bin mir ganz sicher, Jesus wird diese Arbeit segnen. Und das sollen doch uns unsere Kinder wert sein, oder? Amen.